und mit Bild an der Wand. Sehr schön. Vielen Dank an das Lobpreisteam schon mal, dass ihr uns bis hierher geführt habt. Vielen Dank, dass ich hier sein darf heute Morgen. Ich fand den Einstieg schon sehr passend. Was passiert, wenn man sich von der Stromversorgung trennt? Dann gehen einem irgendwann die Batterien aus. Und ohne Saft nützt die beste Technik nichts. Dann schaltet der Computer runter, das Mikrofon geht aus und dann kommen wir nicht weiter. Und das ist der Grund, warum wir die Nähe Gottes so nötig haben und die Gegenwart Gottes. Weil wir dort an der Quelle sind, an der Quelle des Lebens, an der Stromquelle, da wo das Leben herkommt. Und weil wir uns immer wieder anschließen an diese Quelle und von daher unsere Power bekommen, dass wir überhaupt atmen können, dass wir überhaupt leben können, dass wir lieben können, dass wir uns freuen können, dass wir ihn loben können. Und wenn man eben vergisst, den Stecker reinzustecken, dann passiert das, was wir gerade gesehen haben. Dann ist irgendwann der Saft weg. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt, heute Morgen zu sprechen. Und überhaupt das ganze Wochenende, für die, die Freitagabend schon da waren und auch das Lobpreisteam, mit dem ich gestern den ganzen Tag unterwegs war, über dieses wichtige Thema Lobpreis und Anbetung. Wie können wir ein Ort sein, an dem wir die Gegenwart Gottes suchen und andere Menschen auch die Gegenwart Gottes finden und erleben. Wir haben uns gestern im Lobpreisteam ein bisschen am Anfang das Leben von David angeschaut. Für mich ist David das große Vorbild für einen Lobpreisleiter und Musiker, eine der bekanntesten Personen des Alten Testaments, ein großer Musiker, ein großer Leiter, ein Hirte, ein Beter und noch vieles andere, ein Kämpfer. Und man kann unheimlich viel von ihm lernen, für das geistliche Leben, aber besonders für das Leben von Musikern und Lobpreisleitern. Und das letzte Stückchen, das haben wir uns ausgespart. Da habe ich gedacht, da rede ich morgen drüber. Und zwar, wenn man mal guckt, was sind eigentlich die letzten Worte von König David? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Eigentlich sind letzte Worte ja immer sehr, sehr wichtig. Ja, von Goethe, die kennt man so, und von anderen, von Billy Graham habe ich diese Woche auch gehört, sehr beeindruckend. Ich habe sie nicht auswendig, aber ich fand es sehr beeindruckend, getwittert oder, also er hat es nicht selber gesagt, aber noch von sich gegeben hat, bevor er dann sich aufgemacht hat zum Herrn. Letzte Worte sind wichtig. Und die letzten Worte von König David sind oft recht unbekannt. Die stehen im Buch der Chronik, ich glaube 1. Chronik 22. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von König David, also wir haben ja keine Fotos aus der Zeit, aber man hat in einer Synagoge im Gazastreifen interessanterweise ein Wandgemälde gefunden mit einem Musiker. Man hat das erst gar nicht erkannt, man hat gedacht, das wäre irgendein griechischer Gott oder sowas, und dann hat man oben die hebräischen Schriftzeichen weiter ausgebuddelt unter dem Staub und dann hat man entdeckt, das heißt David. Und das ist eine Darstellung von König David mit seiner Krone und seiner Harfe. Und die letzten Worte von diesem König stehen in 1. Chronik 22, Vers 19. Ich habe sie euch mal rausgeschrieben. Ich fange ein bisschen früher an. Die Kernworte stehen da vorne. Ich lese es mal vor. Und David gebot allen Oberen Israels, seinem Sohn Salomo zu helfen. Und jetzt spricht er. Ist nicht der Herr euer Gott mit euch und hat euch Ruhe gegeben ringsumher? Denn er hat alle Bewohner des Landes in meine Hand gegeben. Das Land ist unterworfen dem Herrn und seinem Volk. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn euren Gott zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum, dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in dieses Haus bringe, das für den Namen des Herrn gebaut werden soll. Richtet nun euer Herz und euer Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen und macht euch auf und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum, damit man die Bundeslade des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in dieses Haus hineinbringe, das für den Namen des Herrn gebaut werden soll. Und der nächste Satz ist dann, als David alt und lebenssatt war, machte er seinen Sohn Salomo zum König. Also das sind seine letzten Worte als König. Und wir sehen hier sozusagen sein Vermächtnis, seinen Auftrag an alle Ältesten des Volkes. Und die sind natürlich Stellvertreter für das ganze Volk. Sucht Gottes Angesicht und baut einen Ort, ein Heiligtum, an dem sein Name geehrt werden soll. Ein Ort zu Gottes Ehre. Das ist ein doppelter Auftrag. Das ist ein Auftrag an uns. Wir sollen Gottes Angesicht suchen. Von Herzen. Da kommen diese beiden Begriffe, die auch Jesus immer wieder zitiert. Von Herzen und von ganzer Seele. Es kommt da beides vor. Das sollen wir tun. Und dann ist ein zweiter Auftrag. Wir sollen für Gott in dieser Welt ein Heiligtum bauen. Ich glaube, der erste Auftrag, der ist uns manchmal etwas besser bekannt als der zweite. Wir sollen Gottes Angesicht suchen. Deswegen sind wir wahrscheinlich alle hier heute Morgen. Das suchen wir in der Anbetung. Das wollen wir finden. Wir möchten gerne Gott begegnen. Also Angesicht suchen ist ja ein bisschen hebräisch ausgedrückt. Ich liebe ja das Hebräische und auch das Alte Testament, weil die so schöne Bilder haben. Wenn sich das mal überlegt, ich suche dein Gesicht. Ja, das, wir drücken das viel profaner aus. Ich treffe dich oder ich begegne dich. Begegne dir, aber ich suche dein Gesicht. Ich möchte dir in die Augen schauen. Ja, und dahinter steckt ein ganzes Bild, was das Alte Testament malt von Anbetung. Ich möchte jetzt mal anfangen bei dem Wort, bei dem hebräischen Wort für Anbetung. Das ist ein bisschen kompliziertes Wort, das müsst ihr auch nicht lernen, das müsst ihr auch nicht nachsprechen. Ich sag's einmal und dann nie wieder oder vielleicht doch manchmal noch. Lehishtachavot, das ist das hebräische Wort. Und wenn man das jetzt übersetzen will, ist es schwierig, weil es gibt kein deutsches Wort, was das wirklich wiedergibt. Wenn wir anbeten sagen, passiert vor unserem inneren Auge ganz was anderes, als wenn der Hebräer Lehishtachavot sagt. Und um euch das zu erklären, habe ich mal ein Bild mitgebracht, was Lehishtachavot ein bisschen ausdrückt. Das ist ein Bild von einer Priesterweihe in Jerusalem, wo ich dabei war in einem Kloster dort. Und ihr kennt das, habt das vielleicht auch mal irgendwo gesehen. Wenn die Priester so geweiht werden, dann kommen sie vor den Thron des Abtes und dann werfen sie sich auf den Boden und strecken so die Hände zu den Seiten aus und das Gesicht zum Boden. Und das ist die Geste, die mit diesem hebräischen Wort Lehishtachavot gemeint ist. Eigentlich ist es eine sehr, sehr alte biblische Geste, weil das war die Art, wie man einen König begrüßt hat, wenn man in seinen Thronraum kam. Ja, man kam dann so hinten durch die Tür und dann ist man durch den Mittelgang gegangen und dann hat man sich hier vorne vor dem Thron niedergeworfen auf den Boden mit der ganzen Länge des Körpers. Man hat die Arme ausgestreckt, das Gesicht zur Erde und das war Lehishtachavot. Und die Priester übrigens, die werfen sich natürlich nicht vor dem Abt nieder, sondern vor Jesus. Da hinten ist das Kreuz, also nicht, dass man da was Falsches denkt. Und das ist eigentlich in diesem Wort drin, wenn wir Anbetung sagen. Das ist das, was wir eigentlich immer machen. Wir haben zwar bequeme Stühle, in denen wir sitzen, aber innerlich sollten wir in diese Lage hineinkommen, unser Leben vor Gott niederzulegen. Und es ist spannend, dass das Alte Testament dieses Wort öfters auch gebraucht, um die Begegnung zwischen Menschen auszudrücken. Und da sehen wir, wenn wir uns das anschauen, wie das aussehen kann. Und wir sehen auch, dass es noch etwas mehr ist als nur diese Geste. Und zwar taucht diese Geste immer auf, sehr oft auf, bei der Begegnung zwischen zwei Menschen, bei schwierigen Begegnungen, um es mal so zu sagen. Das erste Mal zum Beispiel, als Jakob und Esau sich wieder begegnen, nach einer langen Zeit der Trennung. Die beiden hatten sich verkracht, Jakob musste fliehen, war viele Jahre im Ausland, jetzt kommt er wieder zurück. Mit Zittern und Zagen, es wird ihm gesagt, dein Bruder Esau kommt dir entgegen mit einem ganzen Heer und Jakob hat Angst, was wird er mit mir machen, der will mich bestimmt umbringen. Er stellt seine Familie so hinter sich auf, damit die ein bisschen geschützt sind. Und dann heißt es in 1. Mose 33, er selbst ging vor seiner Familie her und auf dem Weg zu Esau warf er sich 7-mal auf die Erde. Lehishtachavot. Er ging vor ihnen her und warf sich 7-mal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Und da könnte die Geschichte ja aufhören, tut sie aber nicht, weil jetzt kommt der wichtige Teil. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten miteinander. Ja, das heißt, dieses Wort hat noch eine Fortsetzungsgeschichte. Ja, wenn man so kommt und sich vor dem anderen niederwirft, dann der andere hier, Esau, kommt auf ihn zu, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Und das Spannende ist, das passiert im Alten Testament immer wieder. Moses zum Beispiel, als er zu seinem Schwiegervater Jethro kommt, ich weiß nicht, wie das hier so ist mit Schwiegervätern, ich habe gehört, es gibt hier viele verwandtschaftliche Beziehungen innerhalb der Gemeinde, die sind bestimmt alle ganz toll, ne? Aber manchmal ist das ja mit Schwiegereltern immer so eine Sache, ne? Dem muss man erstmal warm werden und sich kennenlernen, und bei Mose auch, der musste seinen Schwiegervater erstmal kennenlernen. Und dann heißt es, Mose ging hinaus ihm entgegen und warf sich vor ihm auf den Boden. Würde man sich auch manchmal wünschen, so, ne, als Schwiegervater oder so. Ne? Er warf sich vor ihm auf den Boden, mit diesem Lehishtachavot, und küsste ihn. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da hält jetzt das Gleiche wieder. Ne? Die Ehrfurcht und dann aber auch die innige Begegnung. Sie küssen sich, sie gehen zusammen ins Zelt. Das Gleiche bei David und Jonathan. Das war ja auch eine sehr ungleiche Beziehung. David war ein Knecht, Jonathan war ein Prinz. Trotzdem waren die beiden gut befreundet. Und dann musste aber David fliehen, weil der Vater von Jonathan ihm nach dem Leben trachtete. Dann gibt's diese Sache mit dem Bogenschießen. Und dann heißt es am Ende, als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter seinem Steinhaufen und warf sich auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, Lehishtachavot. Und sie küssten einander und weinten miteinander. Wieder das Gleiche. Niederwerfen, küssen, weinen miteinander. Es geht weiter. König David wird König und sein Sohn Absalom macht einen Aufstand gegen ihn. Und da gibt's wieder Streit. Und dann wird Absalom gerufen, um zu David zu kommen. Und es heißt dort, man sagte ihm an, dass er hineinkommen sollte zum König. Und er warf sich nieder vor dem König David auf sein Antlitz zur Erde. Der König aber küsste Absalom. Und noch einmal, Absalom macht sich dann selber zum König und setzt sich in das Tor, wo immer die Leute reinkommen. Und dann heißt es, und immer wenn ihm jemand nahte und sich vor ihm niederwarf, Lehishtachavot, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Ja, und jetzt merken wir, da ist ein Muster. Das ist ein Muster, das im Kopf vorgeht. Wenn ich das Wort höre, Lehishtachavot, dann heißt das, ich werfe mich in Ehrfurcht vor jemanden nieder, dem ich mein Leben anvertraue, dem ich vertraue, dem ich mich ganz hingebe. Und dann erlebe ich aber die Begegnung. Ich erfahre, wie ich in die Arme genommen werde, wie wir uns küssen und wie Begegnung und Versöhnung passiert. Und es ist sehr spannend, dass Jesus die gleiche Geschichte erzählt, das gleiche Bild benutzt in dieser berühmten Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ich habe das eben vorgelesen von Jakob und Esau. Jakob warf sich nieder vor Esau und Esau lief zu ihm hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und das ist wörtlich genau das Gleiche, was Jesus erzählt in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Wieder zwei zerstrittene Brüder. Wieder geht einer ins Ausland und kommt nach langer Zeit wieder. Und er sagt, ich gehe zu meinem Vater und sage ihm, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Das ist so ein innerliches auf den Boden in den Staub werfen vor Gott. Und dann heißt es, der Vater aber, als er ihn von Ferne sah, lief zu ihm hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und dann feiern sie ein Fest miteinander. Ja, und das, Jesus benutzt hier genau das Bild, was das Alte Testament mit Lehishtachavot ausdrückt. Sagt, das ist das, was passiert, wenn wir zu Gott, dem Vater, kommen. Das ist gemeint, wenn es heißt, sucht sein Angesicht. Ja, dass wir uns mit unserem ganzen Leben vor Gott niederwerfen und dann erleben, wie der Vater zu uns gerannt kommt, uns in den Arm nimmt und uns küsst. Ein ganz spannendes Bild. Das sollen wir tun, jeden Sonntag, weil wir es immer wieder nötig haben, weil wir immer wieder aus der Entfernung kommen, weil es immer wieder was zu klären gibt zwischen Gott und uns und weil immer wieder Versöhnung passiert. Ganz kurz, am Freitagabend erzählte auch jemand, dass diese Begegnung mit Gott auch immer eine Befreiung ist. Dieser Sohn war ja ein Knecht bei den Schweinen eines Fremden. Ja? Und dann sagt er, ich bin lieber ein Knecht bei meinem Vater als hier ein Knecht. Und dann erlebt er aber, dass er in die Freiheit kommt. Der Vater gibt ihm einen Ring und ein neues Kleid und sagt, nichts Knecht, du bist mein Sohn. Warst tot und jetzt bist du wieder da. Ein Weg in die Freiheit. Und das ist ganz wichtig, Anbetung führt uns immer in die Freiheit. Wenn wir gucken, wo ist ein wichtiger Text im Alten Testament über Anbetung, ist auch ein Text, der uns oft entgeht, nämlich in den 10 Geboten. Ja, wenn ich mal fragen würde, was sind die 10 Gebote, würden uns die meistens fallen uns die hinteren Gebote ein. Aber das allererste ist ja oft das Wichtigste. Und das allererste Gebot ist das Gebot der Anbetung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat, aus Ägypten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen. Ja, das erste Gebot ist das Gebot der Anbetung. Und das kommt in einer Zeit, als das Volk Israel in Ägypten anderen Göttern dienen musste als Sklaven. Ja, ich habe mal so ein Bild mitgebracht, das hat man im Süden Israels gefunden. Das ist aus der Zeit, bevor die Israeliten ins Land kamen. Und die Archäologen, die das gefunden haben, haben das genannt eine Prozession von Anbetern. Ja, weil sie gesagt haben, das sind Leute, die ihre Hände nach etwas ausstrecken, ihre Gesichter nach etwas ausstrecken. Da ist etwas, was sie anbeten. Und das sind diese ganzen Götter, die von denen sie denken, sie geben uns Leben, sie geben uns Sonne, sie geben uns Fruchtbarkeit, sie geben uns Regen. Ne, denen können wir für alles danken, auf die müssen wir unser Leben ausrichten. Und jetzt sagt Gott, nein, wenn ihr diesen Göttern folgt, dann seid ihr in Wirklichkeit versklavt. Dann seid ihr in Unfreiheit. Und man könnte gut überlegen, was sind das denn für Götter gewesen damals und was sind das denn für Götter heute, nach denen wir uns ausrichten, ausstrecken, ja, wo wir sagen, das gibt meinem Leben Sinn. Das sind ja manchmal andere Dinge als damals, aber es können, ja, kann ein Job sein, nach dem ich mich ausstrecke, ein Mensch, den ich unbedingt erobern möchte. Ja, wir sagen ja immer, das ist meine Angebetete oder ja, da kommt das Wort wieder auf. Ja. Es kann eine Vision sein, die ich habe, ein Haus, was ich bauen möchte, das neue iPhone, was ich kaufen will. Ja. Was auch immer es ist, es bindet mich, es nimmt mein Leben in Beschlag. Das ist der Gott. Luther hat mal gesagt, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Es kann sogar eine Gemeinde sein oder ein geistliches Projekt. Wenn du dein Herz daran bindest, dann wird es dein Gott. Und jetzt sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben, diene ihnen nicht und bete sie nicht an. Anbetung heißt, ich wende mich ab von diesen falschen Göttern in eine neue Richtung. Mein Leben kriegt eine neue Richtung. Schön da, ihr habt immer das Kreuz da. Ja? Jeder Sonntagmorgen ist eine Rückkehr zum Kreuz. Da wollen wir hin, raus aus der Knechtschaft unseres Alltags. Oder das andere Bild, auch sehr schön im Neuen Testament, wo Jesus über Anbetung redet. In diesem Gespräch, falsche Bild, diesem hier, mit der Frau am Brunnen. Das ist ein Bild, was dort in der Kirche an dem Brunnen hängt, wo Jesus mit der Frau geredet hat. Ja, das ist heute in Nablus, in der Westbank, früher Sichem in der Bibel. Und da hängt dieses Bild, wo Jesus mit der Frau redet und sie reden über Anbetung. Aber vorher reden sie über ihr Leben und sie reden über den Durst nach Leben. Wo kann ich denn hin mit dem Durst, den ich habe? Wo finde ich denn ein Wasser, wo ich nicht mehr von durstig werde? Und dann merkt die Frau, das finde ich bei Jesus. Und dieses Gespräch ist fast so wie ein Weg zu dieser Quelle hin, wie ein Schöpfen aus dem Brunnen, weil man merkt, bei Jesus komme ich an die Quelle des Lebens. Da bin ich an der Kraftquelle, da kann ich den Stecker wieder in die Steckdose stecken, weil ich da wieder verbunden bin mit dem, wo ich eigentlich hingehöre. Ja, und das sind alles diese Bilder in der Bibel für Anbetung, für dieses Sucht mein Angesicht. Und das ist der erste Auftrag von Jesus. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir hineinkommen in diese Gegenwart Gottes. Nochmal zurück zu dem letzten Worten Davids. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn zu suchen und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum, das für den Namen des Herrn gebaut werden soll. Jetzt kommt etwas Zweites hinzu. Ich glaube, dass wir manchmal, wenn wir über Anbetung reden, bei dem ersten Schritt stehen bleiben. Nämlich Anbetung als meine Begegnung mit Gott. Ich suche das Leben bei Gott, ich suche die Freiheit bei Gott, ich suche diese Umarmung von Gott. Und ich glaube, das ist wichtig und richtig. Das ist die erste Hälfte unseres Auftrags. Aber manchmal bleiben wir bei diesem Persönlichen stehen. Und dann wird Anbetung etwas, was nicht nur persönlich ist, sondern auch privat. Das ist nur für mich. Ich und mein Jesus, wir haben hier eine gute Zeit heute Morgen. Und das passiert dann sehr schnell, dass man Anbetung nur noch unter diesem Aspekt beurteilt. Hat es denn auch was gebracht für mich? Hat es mir denn auch gefallen? Waren denn auch meine Lieblingslieder dabei? Hat mir die Stimme gefallen? War der Klang gut? und so weiter. War es zu lang oder zu kurz? Ja? Also alles, was dann so ist, wo man so denkt, das war jetzt heute gut für mich oder nicht gut für mich. Und manchmal sind wir sehr auf dieses begrenzt. Hat mir das gefallen oder nicht? Hat mir das was gebracht? Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir uns den ganzen Auftrag von David anschauen und sagen, da gibt es noch einen Auftrag, der geht über das hinaus, was ich mit Gott erlebe an dem Sonntag. Und das ist, wir haben einen Auftrag, ein Haus zu bauen für Gott. Amen. Mitten in der Welt. Ja? Das ist ja sehr spannend. Wir sollen einen Ort bauen. Anbetung ist ja nicht unsere Idee gewesen, sondern Gottes Idee. Gott hat ja seinem Volk gesagt, ihr sollt mir dieses Haus bauen. Warum? Weil ich in der Mitte meines Volkes wohnen möchte, weil ich möchte, dass es in dieser Welt einen Ort gibt, an dem Menschen mich finden können. Menschen, die mich suchen. Das, ja, dieser Auftrag kommt ja vom Berg Sinai. Da hat Gott dem Mose aufgetragen, bau mir so ein Heiligtum. Und in der jüdischen Tradition, Auslegungstradition, das habe ich Freitagabend schon gesagt, wird oft gesagt, dieses Heiligtum, das hat Mose gesehen, als er auf dem Sinai war, weil das im Himmel schon existiert. Da gibt es ein himmlisches Heiligtum und Gott hat ihm das gezeigt und hat dann gesagt, da gibt es so ein schönes Wort dort im Hebräischen, bau mir so ein Heiligtum nach dem Tabnit, was ich dir gezeigt habe. Tabnit ist sowas wie eine Modellzeichnung oder ein Modell oder ein Bauplan oder eine Blaupause, sowas. Ja? Also Gott hat Mose dieses Modell gezeigt und gesagt, so sollst du es auch bauen. Und rausgekommen ist dann der Tempel in Jerusalem, wo Christina eben schon von sprach. Dieses Haus, das ist ein Abbild von Gottes Heiligtum im Himmel, wo Gott wohnt. Und Gott hat gesagt, so soll das auf der Erde auch sein, weil da ist ein Ort, an dem ich euch begegnen und euch treffen möchte. Da ist ein Ort, an dem Lehesh Tachavot stattfinden soll. Dieser Ort, wo ich auf euch zurenne und euch in die Arme schließen kann, um euch zu küssen, um euch zu begegnen. Und man sieht das schon bei dem Aufbau, das hat so verschiedene Höfe und Vorhöfe, wo man dann eben schrittweise hingehen kann. Dieser Tempelberg existiert ja heute noch in Jerusalem, man kann da ja immer noch hingehen. Und es ist ein Riesengelände und wenn man da hingeht, dann merkt man das schon, die Stufen unterhalb des Tempelberges, wenn man die hochgeht, das ist ein monumentales Erlebnis. Da muss man so 50 Stufen erstmal hochgehen, bis man am unteren Eingang des Berges überhaupt ist. Und dann gibt es noch ganz viele Stufen und dann kommt man in den ersten großen Hof und dann ist ein riesiger Platz dort, da passen 50.000 Leute hin. Da ist ja jetzt heute ein islamisches Heiligtum und im Ramadan wird da immer gebetet, dann sind da 50.000 Muslime, die da beten, ne? Ein Riesenplatz. Und dann geht man durch diesen Riesenplatz und dann kommt man zu dem Inneren. Damals, als es noch den Tempel dort gab, kam man dann zu dem ersten Vorhof, der erstmal leer war und wo man aber zusammenkam als das Volk Israel. Dieser Vorhof hieß der Hof des Volkes Israel. Da kam man zusammen, der war leer. Da ging es erstmal nur darum, dass wir uns begegnen als das Volk und sagen, hallo, du bist auch hier, das ist ja super, was machst du denn hier? Ja, ich bin hier, um den Herrn zu preisen. Warum? Ja, ich habe was erlebt mit Gott. Ja, und manchmal, wenn man die Psalmen so liest, dann kann man etwas davon erspüren, wie die sich gegenseitig davon erzählt haben in diesem Vorhof, ja, was sie mit Gott erlebt haben. Ich will den Herrn preisen, denn er hat Großes in meinem Leben getan. Ich war in der Grube und jetzt bin ich wieder gesund geworden. Oder ne, ich habe ein Kind bekommen und jetzt bin ich hier, um Gott zwei Turteltauben zu bringen. Oder habe gesündigt und jetzt bin ich hier, um Vergebung zu empfangen. Also die verschiedensten Gründe, warum Menschen dort sind. Und man erzählt sich erstmal davon, man kommt erstmal zusammen als Volk. Und dann geht man einen Schritt weiter, da gibt es dann den zweiten Vorhof. Da ging es dann darum, dass wir als Volk gemeinsam Gott begegnen. Also erst machen wir uns auf den Weg, wir sammeln uns, dann begegnen wir Gott. Im zweiten Vorhof, da stand so ein Wasserbecken, wo man Reinigung erfahren konnte, Erfrischung, Erneuerung und dann ein Brandopferaltar, auf dem man sein Opfer darbringen konnte. Also diese Hingabe, Lehesh Tachavot, ich lege mein Leben vor Gott auf diesen Altar. Und jetzt wusste man schon als Israelit, Lehesh Tachavot, das ist mehr als nur mein Leben dahinlegen. Da muss es noch irgendwo weitergehen. Und tatsächlich im Tempel ging es eben noch weiter. Da gab es dann das eigentliche Gebäude in der Mitte, das große, was da so rausragt. Da kam man erst hin, nachdem man sein Opfer abgelegt hatte. Und jetzt kam man befreit dorthin und in diesem Innenraum des Heiligtums, da war es dunkel, da war es still, da war keine große Tumult, keine große Menge. Da gab es einen Leuchter mit Licht, den siebenarmigen Leuchter. Und einen Tisch mit Brot, weil Gott uns versorgt. Und einen kleinen Tisch mit Räucherwerk, um einen Wohlgeruch zu verbreiten. Ein Symbol für die unsichtbare und doch reale Gegenwart Gottes. Ich fand das ganz schön, jemand hat ein Bild gehabt am Freitagabend, als wir hier Lobpreis gemacht haben mit den Leuten, die da waren. Dann hat jemand gesagt, ich habe in dieser Zeit plötzlich so einen Wohlgeruch gerochen. Ja, und ich dachte, was sind jetzt hier? Aber niemand anderes hat es gerochen, aber es war ja ein geistlicher Geruch. Sehr schön eigentlich. Und das war im Tempel so. Da gab es extra einen Tisch mit Räucherwerk, um das zu machen. Und da merkt man, dass da kommt man dieser innigen Begegnung nahe, wo Gott uns persönlich begegnen will. Und da gab es diesen Vorhang und hinter dem Vorhang war ja die Bundeslade und auf der Bundeslade standen so zwei Engel, die haben sich einander angeschaut. Ein schönes Bild für Begegnung. Zwei Engel, die sich in die Augen sehen. Und Gott sagt, dort zwischen diesen beiden Engeln, auf der Deckelplatte von dieser Bundeslade, das ist der Ort, wo ich euch begegnen möchte und wo ich mich mit euch versöhnen möchte. Ist das nicht spannend, dass Gott sich so klein macht, auf ein paar Zentimeter? Und jemand sagte mir heute Morgen noch, man muss jede Seite der Bibel muss man durch die Augen von Jesus lesen. Und auf jeder Seite muss man Jesus entdecken. Und ich entdecke an dieser Stelle Jesus, weil so klein macht sich Gott, dass er dahin passt. Und tatsächlich sagt Paulus im Neuen Testament, in Römer Kapitel 3, sagt er, Gott hat Jesus für uns zur Deckelplatte der Bundeslade gemacht. Ist bei Luther ein bisschen anders übersetzt, deswegen entdeckt man es nicht. Luther sagt nur, er hat uns zum Versöhnungsort gemacht. Aber gemeint ist das Wort, was da steht, ist diese Deckelplatte von der Bundeslade. Ja, das ist Jesus für uns geworden. Dieser Ort, wo wir ihm so begegnen. Also, wir haben uns das mal so ein bisschen noch, ich bin mal Freitagabend und gestern auch noch mal angeschaut, wenn man das mal auf eine Zeichnung macht, so einen Bauplan von Gott, dann sieht man, wie man in diesem Tempel so Schritt für Schritt Gott näher kommt. Man macht sich erstmal auf den Weg, man muss erstmal sagen, komm, wir gehen jetzt los, ja, wir wollen Gott anbeten und dann kommt man näher ran, dann kommt man in den äußeren Vorhof, da trifft man sich erstmal, feiert Gott fröhlich. Und dann kommt man in den inneren Vorhof, richtet sich auf Gott aus und dann kommt man in das Heiligtum, wo es persönlich wird, intimer. Und das ist, glaube ich, das, wo Gott uns zu einlädt. Und ich glaube, dass es genau das ist, was Menschen auch in unserer Welt, auch um uns herum suchen. Sie suchen so einen Ort, wo sie die Begrenzung der diesseitigen Welt überschreiten können. Weil die Menschen merken, dass da mehr ist im Leben als arbeiten, schlafen, essen und feiern. Und sie sagen, wo ist denn hier die Tür in die andere Welt? Wo ist denn das Fenster, das ich aufreißen kann, um dieser größeren Welt zu begegnen? Und jetzt ist es unser Auftrag als Gemeinde zu sagen, hier findest du diesen Ort. Hier findest du die Tür, die dich mit hineinnimmt in die andere Welt. Ich habe euch noch mal so ein Bild mitgebracht von der Anbetung aus der früheren Zeit in Ägypten. Da sieht man das, ja. Das hat man in Ägypten gefunden. Die Menschen, die sich da alle ausstrecken nach der Sonne und sagen, irgendwas ist doch da oben, da muss doch was sein. Und man sieht das, man hat solche Bilder aus allen Kulturen, zu allen Zeiten, überall. Immer wieder merkt man, dass Menschen suchen nach diesem, was größer ist als sie selbst. Und heute hat sich manchmal nicht sehr viel geändert. Das ist die Autowerbung von, ich glaube, Mercedes ist es oder Audi, irgendwie sowas. Opel steht da oben. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde, beten Sie sie an. Ja, also da haben wir das gleiche alte Bild. Ne? Die Sonne anbeten kann man so oder auch so. Aber die Menschen ändern sich nicht. Die brauchen etwas, was ihrem Leben Sinn und Richtung gibt. Und schade, wenn es nur das Auto ist. Oder nur die Angebetete, die man erobern kann. Und Gott sagt, eigentlich möchte ich euch mitnehmen an diesen Ort hier, wo Himmel und Erde sich begegnen, wo Himmel und Erde zusammenfinden. Wenn wir uns mal anschauen, wie der erste Gottesdienst in diesem Tempel gefeiert wird, dann merken wir das Geheimnis von dem, was da passiert im Tempel und von dem, was eigentlich jeden Sonntag bei uns passiert. Und für uns ist es manchmal so selbstverständlich, aber für andere Menschen ist es eine lebenswichtige Nachricht. Ich lese mal vor den Bericht vom ersten Gottesdienst in diesem Tempel von Jerusalem. Der steht in 2. Chronik 5. Die Priester hatten alles vorbereitet und dann kamen sie wieder heraus aus dem Heiligtum und sie alle hatten sich geheiligt. Völlig egal, zu welcher Abteilung sie gehörten. Und die Leviten, die Sänger, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, ihre Söhne und Brüder, hatten sich angetan mit feiner Leinwand. Sie standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als höre man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht mehr zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus Gottes. Was eine schöne Beschreibung für Gottesdienst. Ja, ich habe mal versucht, das in so einem Bild auszudrücken, was hier passiert. Ich nenne das immer das Bermuda-Dreieck der Anbetung. Manche kennen das noch, die älter sind. Das Bermuda-Dreieck, das war immer so, ne, so ein Kraftfeld irgendwo im Ozean, wo geheimnisvolle Dinge passierten. Und hier ist es also auch so. Es gibt, glaube ich, drei wichtige Komponenten. Das erste ist das, was in unserem Inneren passiert. Alle, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch heute Morgen schon mal geheiligt habt. Ja. Aber das ist eigentlich das, was man tat. Ne? Das Heiligen heißt ja ein Wort, das zusammenfasst, mein Leben gehört Gott. Und das passiert zunächst mal im Inneren. Das kann ich nicht erwarten von der Lobpreisband, das kann ich nicht erwarten von den Tontechnikern, das kann ich auch nicht vom Prediger erwarten. Das ist etwas, das muss in mir passieren. Mein Leben auf Gott ausrichten, mein Herz auf Gott auszurichten, mein Leben zu heiligen, das heißt, dem Herrn zu weihen. Das ist etwas, das in mir passiert. Und das muss ich jeden Tag wieder neu machen, mich innerlich vorbereiten. Und jetzt kommt das Zweite, jetzt kommt die Musik dazu, die ganzen Leviten und so, die da mit ihren Instrumenten anfangen zu spielen und zu singen. Und jetzt passiert ein Hin und Her zwischen unserem Herz und der Musik und den Liedern, die wir singen. Ja, und zwar geht das in beide Richtungen. Ich glaube, dass zum einen kommen wir, um unser Herz hineinzulegen in die Musik, in die Lieder, die wir singen. Ja, also die Lieder sind ja nur leere Lieder, wenn wir nicht unser Herz da hineinlegen. Und das ist dann eure Aufgabe. Wenn das Lobpreisteam hier vorne anfängt zu spielen, dann müsst ihr sagen, oh, wie schön, ein Lied. Da will ich jetzt mein Herz hineinlegen. Ja? Und dadurch wird das Lied erst lebendig. So, ne? Und gleichzeitig passiert es aber auch andersrum. Das Lied berührt unser Herz und verändert unser Herz. In dem Lied, ne, kommt etwas, ein Gedanke drin vor, ein Klang, ein Ton, der neu ist für unser Herz, der etwas erweckt in uns, wo wir merken, wow, das habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Wir merken, wie das unser Herz berührt und bewegt und wie wir mit hineingenommen werden, wie der kleine Zeh an zu wippen fängt und wir sagen, oh, ich würde jetzt gerne aufstehen. Und dann kommt sofort der Blick zu den Nachbarn. Was denken die denn wohl, wenn ich jetzt klatsche oder tanze? Ja, und dann dem zu folgen und zu sagen, ja, wenn dich die Musik dahin bewegt, dann tu das. Ja, also ein Wechselspiel. Und dann singen die da alle und spielen. Und das ist ganz schön beschrieben, wie das alles eine Stimme ist und ein Vorgang. Und dann heißt es, als sie das alle machten und sangen, da war es, erfüllte die Wolke der Herrlichkeit Gottes den Raum. Und das ist so die dritte Dimension. Ja, jetzt kommt Gottes Gegenwart und erfüllt den Raum. So dicht heißt es da, dass die Priester oder die Mitarbeiter des Gottesdienstes und das Lobpreisteam ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Ich weiß nicht, wie oft das hier passiert, ja, dass man so denkt, Gott hat übernommen, das Programm ist beendet, beziehungsweise Gott übernimmt jetzt. Ja. Ich habe solche Gottesdienste ab und an erlebt, ich finde das immer spannend, wenn alles zusammenbricht, weil Gott jetzt plötzlich die Regie übernimmt. Ne. Eigentlich ist es immer mein geheimer Wunsch. Es ist natürlich die Panik des Lobpreisleiters, weil man hat ja die ganzen Lieder so schön vorbereitet, ne, und sich da Arrangements überlegt und jetzt plötzlich kommt Gott und macht da so sein Ding, das will man ja eigentlich gar nicht. Ne. Aber naja, ne, eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es ja doch das, was wir uns wünschen. Ja. Aber wir müssen halt auch unser Programm loslassen können, ja, und sagen, so, jetzt darfst du übernehmen, Gott. Und jetzt beten wir und singen wir und segnen uns und machen, was immer Gott jetzt vorhat. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das in der Anbetung uns diese Freiheit behalten für das, was Gott vorhat. Bei allem, was wir so planen und vorbereiten, dass wir nicht dahin kommen, dass wir immer so ein Programm abspulen jeden Sonntag, ja, und sagen, war wieder schön, hat wieder alles funktioniert. Ja. Darauf kommt es ja nicht an. Ja. Sondern dass Gottes Herrlichkeit den Raum erfüllt und ergreift. Ja. Also, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Und das ist so meine Wunschvorstellung. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, als Gemeinde so einen Raum zu schaffen, wo das passiert, dann brauchen wir auch nur noch die Türen zu öffnen für die Menschen um uns rum und sagen, so, jetzt kommt und dürft das erleben. Wir müssen dann auch niemand groß erklären oder dazu zwingen, jetzt irgendwie Christ zu werden, sondern wir öffnen nur die Tür und geben Raum für Gottes Wirken. Und dann erleben Menschen diese Gegenwart Gottes. Ich finde es auch schön, diesen Satz am Anfang von dem, was König David sagt. Da heißt es, denn er hat die Bewohner des Landes in unsere Hand gegeben. Deshalb richtet euer Herz und euren Sinn darauf, dem Herrn, euren Gott, zu suchen und macht euch auf und baut Gott, dem Herrn, ein Heiligtum. Er hat die Bewohner dieses Landes in unsere Hand gegeben. Wir hören das ja immer ein bisschen mit militärischen Ohren. Ja, so, wir haben halt die Leute besiegt. Aber es steht da gar nicht. Es steht, er hat sie in unsere Hand gegeben. Was heißt das denn? Er hat sie uns anvertraut. Ja, Gott sagt, ich habe die Bewohner dieses Ortes von Ratzeburg in eure Hand gegeben. Ich habe sie euch anvertraut. Deshalb müsst ihr mein Angesicht suchen und einen Ort bauen, an dem sie mich finden können. Das ist unser Auftrag. Ich finde das sehr toll, dass ihr bei ProChrist jetzt da mit einsteigt, weil das schließt sich so toll hier an. Ja? Sagen, das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen die Leute einladen, zu Jesus zu finden. Und dafür müssen wir ihnen einen Ort bieten, wo sie ihm dann auch regelmäßig begegnen können und ihn erleben können. ProChrist ist uns ja sehr auf dem Herzen in Marburg, weil eine der Rednerinnen, die Elke Werner, aus unserer Gemeinde kommt. Wir sind jetzt schon schwer am Beten. Ich glaube, heute oder nächste Woche werden wir sie aussenden für diesen Dienst und sind dann sehr gespannt, was sich in dieser Woche tut. Ja, weil wir diesen Auftrag haben. Unsere Gemeinde soll ein Bethaus sein für alle Völker. Das sagt Gott über den Tempel. Und im Neuen Testament lesen wir, das sind wir. Ein Bethaus für alle Völker. Erinnert euch, als Jesus nach Jerusalem kommt, da kommt er in den Tempel und dann treibt er die Händler dort weg und sagt, dieses Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und manche Christen lesen das so ein bisschen wie, naja, das war jetzt alles alttestamentlich, Jesus fegt das weg und ab jetzt geht es nur noch um unser Herz. Aber wenn wir genau hingucken, passiert das ja nicht. Jesus fegt den Tempel ja nicht weg, sondern er fegt die Räuber raus. Das ist was anderes. Jesus reinigt den Tempel, damit er wieder als ein Bethaus für alle Völker erstehen kann. Und dann heißt es von der ersten Gemeinde, sie waren jeden Tag zusammen im Tempel, weil sie das wiederentdeckt haben. Ich bin ja zu Gast bei der Familie Jeglinski, habe da sehr gut geschlafen in dem Arbeitszimmer und da lag das Buch Nicht wie bei Räubers. Das habe ich dann neulich nochmal gelesen, kurz vor dem Einschlafen und dachte, ja, ne, wie ist das denn mit der Räuberhöhle? Ja, da ging es darum, dass der kleine Tom da hinkommt, ne, und sagt, das ist hier anders als bei Räubers. Bei Räubers grapscht nur jeder selber nach seinem Essen und guckt, ob er selber genug kriegt. Aber im Haus des Königs dient jeder dem anderen. Amen. Ist das nicht spannend? Dann habe ich gedacht, ja, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, ihr habt eine Räuberhöhle aus meinem Tempel gemacht. Ne, Räuber sind die, die da hinkommen, um zu gucken, was kriege ich denn hier? Und wie kann ich meins sichern? Aber Jesus sagt, nein, ja, ihr sollt ein Bethaus für die Völker sein. Ihr sollt den anderen von der Nahrung erzählen. Ihr sollt den anderen das Wasser reichen. Ja, die Durstigen, die kommen. Darum geht es Gott. Und nicht nur darauf nachzufragen, was kann ich denn heute mitnehmen. Jeder sucht das, was den anderen aufbaut. Und wenn wir das weiterverfolgen im Neuen Testament, im Korintherbrief, sagt Paulus genau das. Wie ist es denn, wenn ihr zusammenkommt, liebe Geschwister? Jeder bringt etwas mit, der eine ein Lied, der andere einen Psalm, der dritte ein Wort der Erkenntnis. Und ihr bringt das alles mit, um die Gemeinde zu bauen. Er benutzt das gleiche Bild. Wir bauen ein Haus damit. Ja, es dient nicht mir selbst, sondern es dient dem anderen. Und das wäre doch spannend, wenn wir sonntags morgens überlegen, was bringe denn ich heute mit, als Baustein für diesen Tempel Gottes? Was ist denn das, was ich, welchen Baustein bringe ich heute mit und bringe ihn mit in die Anbetung? Was kann ich dazu beitragen, dass die Anbetung bunter und vielfältiger und lebendiger wird? Ich habe mal diese Geschichte gehört, die im Mittelalter spielte. Da ging jemand durch eine Stadt und er sah so auf dem Boden jemanden sitzen, der klopfte mit dem Hammer auf so einem Stein rum. Und dann hat er ihn gefragt, was machst du? Und sagt, da siehst du doch, ich habe einen Stein und da klopfe ich drauf rum. Und dann geht er ein bisschen weiter und dann sitzt wieder einer und klopft da auf dem Stein rum. Und dann fragt er ihn, was machst du denn da? Sagt er, ja, ich bin Steinmetz, ich verdiene mein Geld damit, ich tue hier meine Arbeit und damit kann ich meine Familie ernähren, wenn ich hier die Steine klopfe. Sagt er, ah, ja, so ist das. Dann geht er wieder ein bisschen weiter, trifft wieder einen, der klopft da rum und sagt, was machst du? Und er antwortet, ich baue mit an einer Kathedrale. Und dann biegt er um die Ecke und sieht da diese riesige Kathedrale mit Tausenden von Leuten, die an den Steinen klopfen. Und das ist so die Frage, wie kommen wir in die Anbetung, wie kommen wir in den Gottesdienst? Mit unserem Steinchen, was wir da so klopfen und sagen, gucken, ob es mir was bringt? Oder sagen wir, ich baue mit an Gottes Tempel? Das ist mein Auftrag. Und ich möchte so einen Ort schaffen, an dem Menschen Versöhnung erfahren und erleben. Weil ich glaube, dass das nur so funktionieren kann. Meine Zeit ist so ziemlich um, deswegen lasse ich die letzte Geschichte noch weg, aber es lohnt sich, das nochmal anzuschauen. Im Alten Testament gibt es eine Zeit, wo der Tempel zerstört ist und in Trümmern liegt, weil das Volk Israel eine Zeit lang so gelebt hat, dass jeder nur das Seine gesucht hat. Und dann kommt eine Zeit, wo Gott sagt, jetzt bauen wir den Tempel wieder auf. Und dann wird der erste Gottesdienst, vielleicht lese ich es doch kurz vor und damit machen wir dann auch Schluss, wird der erste Gottesdienst dort gefeiert, in den Ruinen des Tempels, als er wieder aufgebaut wird. Und dann heißt es hier, sie stimmten den Lobpreis an und sie dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses neue Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte so laut, dass man den Schall weithin hörte. Und ich glaube, wenn der David das erlebt hätte, dann hätte er mit gejauchzt und mit geweint, weil das ist genau die Vision, die er dem Volk mitgegeben hat. Baut mir ein Heiligtum, in dem ihr zusammenkommen könnt und in dem das ganze Volk den Schall hört. Ja? Und wir haben natürlich hier die Älteren und die Jüngeren, die Alten, die haben so andere Ideen noch, die haben noch so Erinnerungen, wie es früher war. Und dann haben wir die Jüngeren, die haben neue Ideen. Und ich stelle mir vor, da gab es auch Streit um, singen wir jetzt die alten Lieder von David oder die neuen. Ja? Dann die einen, die weinen, die anderen, die jubeln und die Menschen sind so verschieden. Und wir haben am Freitag ein bisschen drüber geredet, wie das so ist, wenn dem einen nach Jubeln ist und dem anderen gerade gar nicht. Und ich sehe hier so eine Vision von gemeinsamer Anbetung in Versöhntheit, weil der Tempel der Ort ist, wo Gott uns mit sich versöhnt und auch uns miteinander versöhnt. Mit unseren verschiedenen Geschichten, mit unseren verschiedenen Verletzungen, mit enttäuschten Erwartungen. Ich hätte mir aber was anderes gewünscht. Ja, Gott sieht das. Ja, und dann sitzen da die einen, die jubeln und die anderen, die weinen und die, aber zusammen dienen sie dem Herrn. Und dann heißt es so schön, dass der Schall weithin zu hören war. Das ist die Ausstrahlung der Anbetung. Der Ruf, dass wir mehr für mehr da sein sollen als nur für uns, sondern für unsere Stadt, für unser Land. Ich finde es sehr toll, dass wir das Lied eben gesungen haben, weil das genau das ausdrückt. Dass wir einen Tempel bauen, in dem der Herr gefunden werden kann. Zum Schluss nochmal die Worte von David. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum, dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in dieses Haus bringe, das für den Namen des Herrn gebaut werden soll. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde und ich danke dir für viele Herzen, die dich suchen und sich nach dir ausstrecken. Und ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest, jeden Sonntag und jedem Einzelnen von uns. Und ich bete darum, dass diese Gemeinde ein Ort werden kann, wo Menschen hinkommen, weil sie das Leben suchen. Und wo Menschen dich finden, weil du hier gegenwärtig bist. Die Wolke deiner Herrlichkeit dieses Haus erfüllt. Und ich bete darum, dass in unserer Verschiedenheit wir hier Versöhnung finden. Weil jeder von uns in deinen Armen Versöhnung findet. Und wir deswegen auch zusammen einander aufeinander zugehen können. Und ich bete, dass wir so sein können wie die beiden Brüder, die sich treffen und wo Jakob zum Esau sagt, in deinem Angesicht kann ich das Angesicht Gottes sehen. Und das wünsche ich mir, dass niemand draußen vorsteht, so wie der ältere Bruder in dem Gleichnis und sagt, da möchte ich nicht mitfeiern, das ist nicht mein Ding. Sondern dass wir uns einladen lassen vom Vater, der sagt, komm doch auch mit dazu. Du bist mein Sohn, du bist mein Kind. Lass uns zusammen freuen und fröhlich sein. Und so bete ich, dass dieser Ort hier ein Ort des Gebets wird, ein Bethaus für alle Völker. Amen.